und denkt dann vielleicht auch ein bisschen wehmütig zurück, meine Güte, wie gut hatten wir es schon, ne? Lobpreiszeit, Viertelstunde, 20 Minuten oder wenn es auch mal besonders war, noch länger. Und jetzt freuen wir uns einfach, ein, zwei Lieder singen zu können. Und vielleicht schätzen wir es ganz neu. Etwas, was nicht mehr so in Übermaß vorhanden ist, wird wertvoller, stimmt es? Ja? Und dann wird es etwas ganz Besonderes. Und man singt vielleicht auch, also geht es mir jedenfalls, noch einmal ein Tick innerlich beteiligter. Ja, diesem Gott dürfen wir begegnen. Ich freue mich so. Herzlich willkommen noch einmal an alle. Heute Morgen, am 6. Dezember, ist ein bedeutsamer Tag. Und ich habe mir schon sagen lassen, dass wenigstens eine Person unter uns diese Erfahrung machen durfte, dass als die Tür geöffnet wurde, ein Stiefel davor stand. Und in diesem Stiefel war was drin. Stimmt es? Habe ich das richtig verstanden heute? Also es war nicht dein Stiefel, oder? Der kleine Josua hat sich freuen dürfen, dass da eine Überraschung für ihn bereitstand. Der Nikolaustag, 6. Dezember, fällt ausgerechnet auf einen Sonntagmorgen. Und wir befinden uns ja in einer besonderen Aktion, 24 Mal Weihnachten neu erleben. Und so fällt das ein Stück weit zusammen. Nikolaustag, 24 Mal Weihnachten neu erleben. Was bedeutet das heute auch für uns in diesem Gottesdienst? Ich habe keinen Stiefel hingestellt für euch. Oder doch? Ja, vielleicht so ein Stiefelchen, Miniatür. Und wir werden am Ende der Predigt mit dem Stiefel noch was anfangen. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass nachdem die Predigt beendet ist, wir noch das Mahl des Herrn miteinander feiern. Und dann gibt es noch zwei, drei wichtige Infos am Ende. Der Weihnachtsmann, während der Josua vielleicht noch staunend davor stellt und sich fragt, war der wirklich gekommen? Weiß ich ja nicht, was er ihm erzählt, gell? Sitzen wir hier als nüchterne Erwachsene da und haben das alles längst irgendwo hinter uns gelassen. Der Weihnachtsmann, der hat das nicht gebracht. Und trotzdem, Hollywood hat den Weihnachtsmann nicht vergessen. Vielleicht erinnert ihr euch, habt es schon mal im Fernsehen gesehen, 1994 kam ein Film in die Kinos, der heute zu den echten Weihnachtsklassikern gehört. Das Wunder von Manhattan. Klingelt's irgendwo? Die Suche nach dem echten Weihnachtsmann war nie rührender und derart kitschig schön. Kein Wunder, dass dieser Film auch in diesem Jahr prominent im Fernsehen gespielt wird. Das Wunder von Manhattan. Und für alle, die diesen Film noch nie gesehen haben, darum geht's. Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Ein Kind kann angesichts der Heerscharen von Santa-Kläusen, die sich zum Fest der Liebe in Manhattan, New York, gegenseitig auf die Füße treten, schon mal in Zweifel geraten. Ja, so viele Weihnachtsmänner, ich dachte, es ist immer nur einer. Aber wenn es ihn gäbe, davon ist die Kaufhaus-Werbechefin Dorothy Walker überzeugt, dann sähe er genauso aus wie der alte Herr, den sie als Kundenfang eingestellt hat. Mit dem Bild erinnert ihr euch vielleicht auch an den Film, von dem ich gerade erzähle. Und diese Kaufhauschefin redet ihrer Tochter Susan immerfort ein, dass Santa Claus eben nicht existiert. Also es ist eine aufgeklärte Frau, die erklärt ihrer Tochter, den gibt's eigentlich nicht. Und der reizende, weißbärtige Mann im Rotrock lässt Susan allerdings an Mutters Worten zweifeln. Sie sieht ihn so an und so trägt sie diesem Santa sicherheitshalber ihren Wunsch vor. Einen Dad, einen Papa, hätte sie so gern. So einen wie den netten Nachbarn, den Anwalt Brian. Mehr verrate ich jetzt nicht über diesen Film. Wäre ja schön, jetzt noch eine Szene einzuspielen, gell? Tatsache ist, diesen Look, den der Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen, den haben wir wohl Coca-Cola zu verdanken. Den Santa Claus gibt es seit 1931. Verantwortlich für sein Aussehen ist der Cartoonist und Grafiker Haddon Sandblom. Er entwarf den freundlichen Gesichtsausdruck, den weißen Bart und kleidete ihn in den Coca-Cola-Farben Rot und Weiß. Allerdings ist der Weihnachtsmann nicht erst, seit Coca-Cola ihn erfunden hat, rot, wie manche glauben. Schon der heilige Nikolaus von Myrna, aus dessen Geschichte sich die Tradition des Weihnachtsmanns entwickelt hat, der soll ein rotes Gewand getragen haben. Tja, wir wissen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Auch wenn es schwerfällt, oder? Schade, dass da keiner durch unseren Kamin runtergesaust kommt und dann irgendwie was verteilt. Spätestens seitdem du und ich die Eltern heimlich beobachtet haben, wie sie die Geschenke sorgfältig unter dem Weihnachtsbaum platzierten, wissen wir, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und auch unser Martin, der hat heute Morgen, als er auf seinem Frühstücksteller so was Süßes gefunden hat, gleich gewusst, das war der Papa. Also völlig desillusioniert. Und dann löst sich das tolle Bild vom Weihnachtsmann irgendwie als ein riesiger Schwindel auf. Und da habe ich euch noch einen anderen Weihnachtsmann mitgebracht. Den kann man zurzeit auf der Fußgängerzone hier in Pforzheim bewundern. Das ist nur so ein Drahtgeflecht. Und habe ich diese Woche zwei, ich glaube, Japaner beobachtet. Der Mann hat seine Frau, die neben diesem Weihnachtsmann stand, fotografiert. Aber dieses Bild löst sich auf. Vielen Menschen geht es tragischerweise im Glauben an Gott ganz genauso. Man fragt sich, ob das Ganze mit Gott wirklich stimmt oder ob es Gott am Ende vielleicht doch nicht gibt. Gehen wir nochmal, bevor wir diese Frage weiterverfolgen, auf den echten Nikolaus zu. Gehen wir auf den Grund, der Nikolaus von Myrna, den ich schon mal erwähnt hatte gerade. Mit dem 6. Dezember verbinden ja doch bis heute viele Kinder den Brauch, am Vorabend ihre blank geputzten Stiefel vor die Tür zu stellen, die dann in der Nacht vom Nikolaus mit Leckereien wie Schokolade, Lebkuchen und Nüssen gefüllt werden. Aber der heilige Nikolaus war noch viel mehr als das. Er war ein angesehener Bischof, der durch seine guten Taten bis in unsere Zeit hinein einer der beliebtesten Heiligen ist. Und da habe ich euch eine Folie mitgebracht. Könnt ihr nicht lesen von so weit hinten, gell? Ihr könnt nur den Nikolaus erkennen und noch drei so, ich glaube, Äpfel, würde man sagen, oder? Äpfel könnt ihr erkennen. Und weil es so weit weg ist, lese ich euch das vor. Also, da brauche ich keine Brille, wenn ich hier hinstehe. Nikolaus von Myrna ist sein Name. Das Geburtsjahr circa 280 nach Christus. Beruf? Bischof. Wohnort? Myra, das heutige Deme in der Türkei. Und die Lieblingsbekleidung? Bischofsgewand, Mitra, und was das andere heißt, ist so unscharf, muss ich mal gucken in meinem Konzept, Pallium und Krummstab. Okay, Bischof. Seine erste gute Tat, das Geld, das er von seinen Eltern erbte, verschenkte er an die Armen und Hilfsbedürftigen. Das ist schon ein Hammer, ne? Der Mann hat wirklich großzügig gegeben. Besonderes Erkennungszeichen, häufig drei goldene Kugeln oder Äpfel. Und das ist darum so, weil eine der bekanntesten Legenden, die sich um diesen Mann ranken, er bewahrte drei Jungfrauen vor der Sklaverei, in Klammer Sexsklaverei. Der Vater war so arm, dass kein Einkommen da war, dass er geplant hat, diese drei Mädels, seine Töchter quasi der Prostitution preiszugeben, um wenigstens irgendwie was einzunehmen. Und da kam der Bischof Nikolaus, hat erfahren von dieser Not und hat von seinem Erbe drei Goldbrocken heimlich diesen Mädchen geschenkt und sie dadurch vor einer ganz schlimmen Lebenssituation und Geschichte bewahrt. Und so gibt es noch andere Legenden vom Nikolaus von Myrna. Dennoch, das Bild vom Weihnachtsmann hat sich aufgelöst. Und vielen Menschen geht es, wie gesagt, im Glauben an Gott ebenso. Wenn wir mit unseren Freunden und Bekannten dieses Buch lesen, diese Tage, da bietet sich viel Gesprächsstoff an, nochmal nachzudenken mit unseren Freunden, die Jesus noch nicht kennen, drüber nachzudenken, hey, vielleicht gibt es doch einen Weg zurück zu Gott. Hast du auch schon mal einen Stiefel oder einen anderen Schuh vor die Tür gestellt, der Hoffnung, dass dich am anderen Morgen eine schöne Überraschung erfreut? Meldet sich gerade niemand, ne? Hat sich ausgeweihnachtsmann. Was würde passieren, wenn du den Stiefel noch einmal vor die Tür stellst und symbolhaft damit ein Gebet verbindest und sagst, Gott, ich wag's nochmal. Ich wag's nochmal mit der Erwartung, dass du wirklich antwortest. Dass du wirklich diesen Stiefel füllst in der Situation, in der ich gerade stecke. Wir, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, glauben ja genau daran, dass Gott unsere Gebete hört. Und zwar alle. David ist uns bewusst als einer der Schreiber des Alten Testaments mit den Liedern, den Psalmen, der wusste, dass Gott sein Rufen hört und ihm antwortet. Deshalb hat er immer wieder gerufen. So lesen wir in Psalm 4, der Herr wird mir antworten, wenn ich zu ihm rufe. Wenn ich den Stiefel rausstelle und sage, Gott, ich brauche dich, ich brauche dein Eingreifen jetzt in meinem Leben, dann war er sich gewiss, Gott wird mir antworten. Er hat nicht gezweifelt. Und im Prophetenbuch Jeremia, da offenbart sich Gott dem Propheten und dem Volk Israel mit den Worten, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Was für eine Zusage. Und ich bin überzeugt, dass heute Morgen im Gottesdienst ganz viele hier sitzen, die könnten aufstehen und davon berichten, wie Gott genau darauf, auf ihr Rufen, auf ihr Verlangen, dass Gott jetzt redet, dass Gott jetzt wirkt, etwas erzählen könnten, das habe ich erlebt. An dieser und an jener Stelle. Wir erleben das doch immer wieder auch im Gebet für kranke Menschen. Ich habe in diesem Corona-Jahr so viele Mails rumgeschickt über Notsituationen von manchen von euch, die jetzt heute Morgen hier sitzen. Und wir haben gebetet, wir haben zu Gott gerufen. Und ob es nun lange gedauert hat oder ob es auch manchmal ganz schnell gegangen ist, Gott hat geantwortet. Gott hat es gehört. Es wurde Realität. Und dabei ging es, glaube ich, nicht immer nur um den einen Aspekt, nun Gesundheit wieder zu erlangen und eine gewisse Normalität wieder zurückzubekommen, sondern es ging auch um den Aspekt, ich bin nicht allein. Da haben viele sich an meine Seite gestellt und mich begleitet. Und darin zu erfahren, Gott ist mir nahe gekommen. Dieses Rufen zu Gott und wie er antwortet, erleben wir auch immer wieder als Gemeindeleitung. Wenn wir Gott zum Beispiel im November, Dezember 2019 gefragt haben, was soll denn für das Jahr 2020 uns beschäftigen als Gemeinde? Und wir eine Antwort bekommen haben und dann auch ausgerufen haben, ja, Gott hat uns gezeigt, wir sollen das Jahr unter das Thema stellen, berufen für eine Zeit wie diese. Ich glaube, wir hatten selten so einen klaren Satz bekommen aus dem Buch Esther entlehnt im Alten Testament. Und was für ein Jahr sich dann entwickelt hat, hatten wir nicht ahnen können. Und da erleben wir Gottes Vorbereitung, Gottes Reden, schon bevor die Dinge kommen. Wir erleben, dass wenn wir persönlichen Herausforderungen hineingeführt werden und Gott uns auf Wege führt, die wir nicht gewohnt sind, auf unbekanntes Terrain, wo wir uns nicht sicher fühlen, weil es für uns noch fremd war bisher oder einfach etwas Neues ist. Gott hat mich persönlich in diesem Jahr, das wissen viele von euch, in eine dienstliche Ecke hineingeführt, wo man sagen könnte, ja, für Pastoren ist das doch normal. Wenn ihr mich vor 30 Jahren gefragt hättet, was würde ich am liebsten machen in meinem Pastorendienst, da hätte ich gesagt, oh, ich taufe super gerne Leute, die sich zu Jesus bekehrt haben. Also ich finde Taufen klasse. Und dann hätte ich als nächstes gesagt, also was mir super Spaß gemacht hat, das ist immer, wenn zwei Menschen sich gefunden haben und wir dann miteinander die Hochzeit durchgesprochen haben und eine Trauung, ach, ich finde das klasse, ich habe so gerne mit den Paaren gefeiert und mich mit ihnen gefreut. Aber eines wäre ziemlich am Ende gekommen, das war das Thema Bestattung. Und wisst ihr, meine erste Bestattung, die ich als junger Pastor halten durfte, das war ein Suizid. Und es war eine Herausforderung ohne Ende als junger Mann, damit umzugehen. Und dieses Jahr, 2020, habe ich so viele Bestattungen durchgeführt in einem Jahr wie noch nie zuvor. Ich habe das nicht gesucht, das kam einfach. Und wenn Gott dich in solche Wege führt, die du normalerweise nicht einschlagen würdest, die ungewohnt sind, und du dich aber trotzdem drauf einlässt, weil du weißt, das ist jetzt Gott, der hier etwas tun möchte, dann wirst du erleben, wenn du rufst, dann wird er antworten. Dann ist es ganz real. Ich möchte heute Morgen einfach Mut machen, den Stiefel nochmal vor die Tür zu stellen. Vielleicht auch an den Stellen, wo du gerade Mühe hast, wo du gerade davor stehst und sagst, Gott, das habe ich schon so oft gebetet, das habe ich schon so oft dir gesagt, aber ich habe noch nicht gesehen, wie du geantwortet hast. Gib nicht auf. Und deshalb liegt auf den Plätzen so eine Karte mit einem Stiefel drauf. Das ist nicht nur eine schöne Erinnerung an den Nikolaustag, wo wir doch gerade den Glauben an den Weihnachtsmann irgendwie enttarnt haben, sondern das ist eine Erinnerung, du darfst dem lebendigen Gott deine Bitte ganz neu vortragen. Du kannst auch zu ihm rufen und schreien. Mach kein Hehl aus deinem Herzen und sag ihm, was da deine Not ist, wo der Schuh drückt, wie wir dieses Jahr schon oft gepredigt haben. Sag's ihm. Stell den Stiefel nochmal vor die Tür. Und deshalb lade ich ein, dass ihr diese Karte mit nach Hause nehmt heute und hinten drauf euer Gebet formuliert, euer Thema, das ihr Gott hinhalten möchtet, ganz neu. Und ob ihr es an den Kühlschrank heftet als Erinnerung, ob ihr es in eure Bibel reinlegt, wo ihr lest, wie ihr es auch immer in Erinnerung haltet, haltet es hoch und sagt, Gott, das ist das, was in meinem Herzen brennt. Wirke du. Ich möchte jetzt am Ende der Predigt einfach beten, dass dein Stiefel, den du mitnimmst, zu einer ganz besonderen Erfahrung in dieser Adventszeit wird, weil Gottes Wirklichkeit, weil Gottes Macht, weil seine Kraft wirksam wird, genau da, wo du es brauchst. Miriam. Vielleicht ist bei dir auch was aufgeploppt, wo du sagst, das ist mein Gebetsthema, da stelle ich Gott den Stiefel raus. Da will ich es nochmal wagen, da will ich dranbleiben, da will ich nicht aufgeben, da will ich mich nicht entmutigen lassen, sondern damit rechnen, dass der lebendige Gott etwas vorhat. Das kannst du persönlich dir auf den Stiefel schreiben, auch zu Hause noch. Aber ich möchte einfach für das, was jetzt innerlich so geweckt wurde, bewusst wurde, einfach ein Gebet hineinsprechen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich offenbarst als der lebendige Gott, als der Schöpfer von Anfang an, der in Situationen hineinkommt und alles neu machen kann. Und Vater, du siehst, wie wir die Sehnsucht haben, das immer sofort zu sehen. Und danke, dass du es auch immer wieder mal schenkst, dass wir spontan erleben, wie unser Gebet etwas verändert. Aber hilf uns auch da dran zu bleiben, wo wir merken, da braucht es einen langen Atem. Da braucht es Geduld, einfach deine Gegenwart immer wieder zu suchen für eine Not, für einen Menschen, für eine Situation. Und du siehst, was jetzt gerade in unser Bewusstsein gerückt ist, ganz persönlich, unterschiedlich. Und das halten wir dir hin und sagen symbolisch, Herr, das ist der Stiefel, wo wir sehen wollen, wie du handelst, wie du dich verherrlichst, wie deine Macht sichtbar wird, deine Kraft. Wir brauchen es, Herr, gerade in dieser verrückten Zeit, in die du uns berufen hast, für dich zu leben. Und danke, Herr, dass wir viele Erfahrungen sammeln werden, die unseren Glauben aufbauen werden, weil du immer noch derselbe Gott bist, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Amen.